ZFM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
ZFM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Ab die Post und herzlich willkommen zu ZipFM am 16. November. Heute zusammen von Radio Dreieckland aus Freiburg und Jelle aus Bremen. In der kommenden halben Stunde mit folgenden Themen. Streik. In vielen Teilen Europas wurde am vergangenen Mittwoch zum Generalstreik aufgerufen. Wir werfen einen Blick nach Portugal. Aussteigerprogramm für Linke. Ein Statement der Berliner Bundestagsabgeordneten Ulla Jelpke, die Kleine Anfrage zum Erfolg des Projekts gestellt hat. Ganz, ganz große Koalition. In Baden-Württemberg wurde ein verschärftes Polizeigesetz ohne Gegenstimmen verabschiedet. Und zum Schluss Schnöckersburg, wie sich die Bundeswehr eine eigene Stadt zum Kriegsspielen baut. Vor allem in Südeuropa verschärft sich die Lage innerhalb der Krise zunehmend. Während in den hiesigen Medien allzu oft das ungerechte Bild der faulen und über ihren Verhältnissen lebenden Menschen aufgebaut wird, sind es dort vor allem die ärmeren Menschen, deren Existenzgrundlage Stück für Stück weggekürzt wird. Für den 14. November wurde deshalb gemeinsam und über nationale Grenzen hinweg zum Generalstreik aufgerufen. Radio Z aus Nürnberg mit einem Gespräch zur aktuellen Situation in Portugal.
Es ist jetzt der dritte Generalstreik innerhalb eines Jahres. Im März war der letzte Generalstreik, im Jahr davor, im November ebenfalls ein Generalstreik. Es gibt eigentlich monatlich und wöchentlich Proteste, Demonstrationen. Und es ist bisher nicht klar, wie man durch diese Protestformen, durch diese Kampfformen die Politik des Landes ändern kann. Insofern gibt es durchaus Unzufriedenheit, Wut, aber auch eine gewisse aussichtslose Perspektive, was man jetzt mit diesem Protest überhaupt erreichen will. Das ist durchaus schwierig. Und bisher war es auch so, dass eigentlich die konservative Koalition diese ganzen Proteste gut aussitzen konnte. Also wenn es überhaupt politische Reaktionen gab, dann aufgrund dessen, dass die Werte der beiden konservativen Parteien bei den Wählerumfragen runtergegangen sind. Da gab es recht schnell Koalitionskrisen und die Regierung hat dann recht schnell reagiert, indem sie einzelne Maßnahmen etwas zurückgenommen hat.
Und wie war das diesmal? Also gab es da direkte Reaktionen auf den Generalstreik gestern?
Bis jetzt noch nichts. Aber im Vorfeld gab es ja eine Auseinandersetzung um die Frage von, wie die sozialen Versicherungssysteme umgestellt werden sollten. Also da gab es ursprünglich Pläne der Regierung, dass die Arbeitnehmerinnen stärker belastet werden sollten und die Unternehmer entlastet. Zum Beispiel diese Maßnahme wurde zurückgenommen. Aber obwohl diese Maßnahme zurückgenommen ist, kann man nicht von einem Sieg sprechen, weil jetzt die sozusagen gegenfinanziert werden soll durch Erhöhung der Steuern, wodurch wieder die Arbeiterinnen belastet werden. Insofern ist das sozusagen ein Nullsummenspiel und insofern kann man nicht von einem Sieg sprechen. Es gibt immer wieder kleinere Zugeständnisse, aber im Großen und Ganzen wird eigentlich diese neoliberale Politik fortgeführt. Und da jetzt einen Wechsel herbeizuführen, ist sehr schwierig.
Wie wirkt sich diese neoliberale und diese Kürzungspolitik denn aus? Vielleicht kannst du da ein bisschen Beispiele nennen. Wie stark ist die Armut mittlerweile schon, die Jugendarbeitslosigkeit und Arbeitslosigkeit generell schnellt ja auch nach oben?
Die Jugendarbeitslosigkeit hat eigentlich ähnliche Verhältnisse wie in Spanien erreicht, ca. 40%. Es gibt eine ganz massive Migrationsbewegung raus aus Portugal, also zum Teil zurück in die ehemaligen Kolonien, Angola, Brasilien. Eigentlich alle, die sich das leisten können, die eine Fremdsprache beherrschen oder eine Qualifikation haben, mit dem sie im Ausland arbeiten können, denken zumindest darüber nach, wegzuziehen oder sind bereits migriert. Es gibt zum einen diese recht massive Migrationsbewegung aus Portugal raus. Zum anderen versuchen viele, ihren Lebensunterhalt irgendwie doch zu meistern, indem sie etwa zurück zu den Großeltern, zum Dorf zurückziehen, versuchen im Vorgarten etwas Gemüse anzubauen und ähnliches. Also die Krise ist schon, oder die Krisenmaßnahmen, besser gesagt, sind eigentlich so weit, dass viele schauen müssen, wie sie ihren Alltag meistern können, wie sie überleben. Und mit jeder Maßnahme, was jetzt kommt, sei es Erhöhung im öffentlichen Nahverkehr oder Erhöhung der Gesundheitskosten, das wird schon sehr stark gespürt. Und diese Maßnahmen hören nicht auf. Das ist das Problem.
Jetzt waren ja gerade VertreterInnen der Troika in Portugal im Land, um auch die Kassen der Regierung zu prüfen und dann auch weitere Entscheidungen zu treffen. Ist da schon ein bisschen abzusehen, wie das weitergeht?
Ja, insofern, dass klar ist, es gibt einen eigentlich schon bereits feststehenden Fahrplan, dass noch weiter gekürzt werden soll. Es sollen noch weitere Firmen privatisiert werden, wodurch auch eine weitere Entlassungswelle ausgelöst wird. Das ist eigentlich absehbar. Wie schon angesprochen, werden Steuern erhöht, wodurch auch insbesondere die unteren Einkommensschichten betroffen sind. Das sind eigentlich so Sachen, die schon feststehen. Und es gibt nach wie vor keinen Spielraum für größere Zugeständnisse. Also eigentlich muss sozusagen jeder kleine Zugeständnis direkt entgegenfinanziert werden. Also wie es schon jetzt bei den sozialen Versicherungssystemen, wo dann ein kleines Zugeständnis gemacht wurde, wo dann direkt gegensteuert wird durch Steuererhöhungen. Dieser Fahrplan steht eigentlich schon fest und da wird eigentlich auch nicht groß abgewichen.
Über den Staatshaushalt wird ja demnächst dann auch debattiert.
Genau. Also der Staatshaushalt wird abgestimmt am 27. November und da ist eigentlich abzusehen, dass die konservative Koalition entgegen aller Krisen am Ende doch geschlossen dafür stimmen wird. Und die Stimmen der Konservativen reichen aus. Die Konservativen verfügen über eine Mehrheit im Parlament. Die sozialdemokratische Opposition, die bis vor kurzem noch alle Pläne mit abgenickt hat, hat jetzt vorsichtige Opposition angemeldet. Aber selbst ohne die Stimmen der Sozialdemokraten würde der Staatshaushalt durchkommen. Und da gibt es eigentlich keine großen Bewegungen, dass das nicht passieren wird. Die Gewerkschaften werden wieder zu Protesten aufrufen. Es wird vor dem Parlament wieder eine Kundgebung der Gewerkschaften geben. Aber ich glaube, die schiere Lautstärke der Protestierenden vor Ort wird nicht dazu führen, dass im Parlament der Staatshaushalt nicht angenommen wird. Was dann für die Menschen bedeutet, dass ihre Lebenshaltungskosten weiter steigen und dass ihre Einkommen weiter sinken werden, wie schon bereits in den letzten 2-3 Jahren.
Vor kurzem haben wir schon satirisch auf das erste Jahr Aussteige-Hotline links zurückgeblickt. Denn nach einer kleinen Anfrage im Berliner Bundestag war klar, dieses Projekt ist gescheitert. Nicht, dass es schon vorher viele Stimmen gab, die den Sinn in Frage stellten, ja sogar gar keinen Sinn sehen konnten. Aber als Herzensprojekt von Familienministerin Christina Extremismus-Theorie Schröder musste daran natürlich festgehalten werden. Piradio aus Berlin hat ein Statement von der Bundestagsabgeordneten Ulla Jelbke eingefangen, die die kleine Anfrage gestellt hatte.
Naja, erstmal vielleicht den Grund, warum wir diese Anfrage gestellt haben. Denn es gibt ja seit vielen Jahren Aussteigerprogramme für sogenannte Neonazis bzw. Rechtsextremisten. Und seit einem Jahr läuft jetzt auch ein Aussteigerprogramm für den sogenannten Linksextremismus. Und der Hintergrund ist natürlich, dass das Ministerium, also für Inneres, zeigen will, also die Linken sind genauso schlimm wie die Rechten, also diese Extremismustheorie. Ja, und die Antwort der Bundesregierung ist sehr aufschlussreich, finde ich. Also ich würde sagen, es ist ein ziemlicher Flop. Und man kann sagen, einer war dabei, also einer hat sich gemeldet, ein junger Mann aus Bayern. Und insgesamt gab es 33 Anrufe bei dieser Hotline, die extra eingerichtet wurde beim Verfassungsschutz. Und von diesen 33 sind 25, wie die Bundesregierung selber sagt, ganz offensichtlich Tarnanträge, also Leute, die entweder Journalisten sind oder Linke vielleicht auch, die mal ausprobieren wollten, was ihnen denn da so empfohlen wird zum Aussteigen. Und angeblich sollen weitere 8 ernsthafte Gespräche gesucht haben. Das heißt also, das Bundesamt für Verfassungsschutz geht davon aus, dass ganz offensichtlich diese Leute keine sozialen Kontakte mehr haben, wenn sie bei den Linken aussteigen und Gesprächsbedarf haben. Es ist mir nicht ein einziger Fall bekannt, wo Menschen aus irgendeiner linken Partei oder Organisation oder auch bei den Autonomen aussteigen, die hinterher Repressalien befürchten müssten. oder die irgendwie bedroht worden sind. Also es ist eine ganz andere Nummer, während wir das natürlich von den Neofaschisten oder von rechten Organisationen kennen, dass dort auch gedroht wird. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass ganz offensichtlich der Filz bei den Nazis mit den Behörden, insbesondere mit dem Geheimdienst, Inlandsgeheimdienst, Verfassungsschutz, sehr eng ist und von daher natürlich auch größere Ängste bestehen, dass diese Strukturen aufliegen. Ich habe von Anfang an gesagt, dass dieses Aussteigerprogramm für den sogenannten Linksextremismus eigentlich nichts anderes sein kann als ein Anwerbeprogramm für V-Leute, die man bei Linken einschleust. Anders kann man sich das überhaupt nicht erklären, warum es einen Sinn machen sollte. Und die Bundesregierung sieht keine Veranlassung, dieses Programm einzustellen. Das heißt, wir dürfen im nächsten Jahr wieder lachen. Das will ich natürlich mir nicht entgehen lassen und auch der Öffentlichkeit nicht verschweigen, was hier tatsächlich für einen Unsinn getrieben wird. Ja.
Mit nur einer einzigen Enthaltung und keiner Gegenstimme verabschiedete der baden-württembergische Landtag am 15. November die Änderung des Landespolizeigesetzes. Das Gesetz ist nun an den Europäischen Vertrag von Prüm und an die schwedische Initiative angepasst worden. Damit wird auch den Strafverfolgungsbehörden anderer Mitgliedstaaten der EU unter den gleichen Bedingungen wie innerstaatlichen Strafverfolgungsbehörden der Zugang zu Informationen gewährt. Geschaffen wurde auch eine Rechtsgrundlage für den präventiv-polizeilichen Einsatz von Vertrauenspersonen zur Datenerhebung. Ein kommentierender Beitrag von Fabian vom Radio Dreieckland aus Freiburg über die glückliche Einheit von SPD, Grünen, FDP und CDU.
Auch in der CDU war man sehr zufrieden mit den vorgelegten Gesetzesänderungen. Einzig und allein innerstädtische Alkoholverbote hätte man als zusätzliche Einschränkung der Freiheitsrechte noch gerne in das Gesetz aufgenommen. Das Erfüllen der Feigenblattfunktion durch Jusos und Grüne Jugend, denen er die Schuld an der Verhinderung von Alkoholverboten gab, war dem CDU-Redner im Landtag ein Dorn im Auge.
Aufgrund eines Beschlusses auf dem vergangenen SPD-Parteitag steht Herr Innenminister Geis, Sie werden es verzeihen, steht der Innenminister mit kurzen Hosen da. Die Jusos haben auf dem Parteitag die Hosenbeine des Innenministers abgeschnitten. Verwundert hat mich dann jedoch, dass der Herr Ministerpräsident sich eben diese kurzen Hosen auch noch selbst angezogen hat, denn indem er erklärt hat, Anfang Oktober, er werde jetzt mit den Regierungsparteien nochmals über kommunale Alkoholverbote reden. So etwa nachzulesen in der Stuttgarter Zeitung vom 4. Oktober. Und was ist passiert? Die Grüne Jugend hat den Ministerpräsidenten zurückgepfiffen. Ja, wer regiert denn in Baden-Württemberg? Die Grüne Jugend und die Jusos oder die Herren Kretschmann und Gall?
Das baden-württembergische Polizeigesetz ist nun auch an den Europäischen Vertrag von Prüm und die schwedische Initiative angepasst worden. Der Vertrag von Prüm sieht die Vertiefung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, insbesondere zur Bekämpfung des Terrorismus und der grenzüberschreitenden Kriminalität vor. Die Änderungen im Landespolizeigesetz dienten dazu, zu klären, unter welchen Voraussetzungen personenbezogene Daten, die im Rahmen der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union übermittelt worden sind, verarbeitet werden dürfen. Somit wird mit der Änderung auch den Strafverfolgungsbehörden eines anderen Mitgliedstaates innerhalb der Gesetzgebungskompetenz des Landes unter den gleichen Bedingungen Zugang zu vorhandenen Informationen gewährt wie innerstaatlichen Strafverfolgungsbehörden. Persönliche Daten, die in baden-württembergischen Datenbanken gespeichert sind, könnten in Zukunft deutlich leichter auch in andere EU-Staaten gelangen. Innenminister Gall stellte die Änderung des Polizeigesetzes dann auch in seiner Landtagsrede in einen europäischen Kontext und machte deutlich, dass er auch sogenannte besondere Mittel zur Datenerhebung, das heißt zum Beispiel Observation und der Einsatz von verdeckten Ermittlern zur Gefahrenabwehr für die Polizei für notwendig erachtet.
Wir alle wissen, meine Damen und Herren, das Polizeigesetz, das unsere Polizeigesetz, die Gesetze anderer Länder aber auch, die sind heutzutage ja in weiten Teilen wirklich geprägt von den polizeilichen Befugnissen zur Gewinnung und Nutzung von Informationen, die es schlicht und ergreifend gibt, die erforderlich sind. Informationsgewinnung, Informationsverarbeitung ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit der Polizei, der Sicherheitsbehörden insgesamt, um Sicherheit im Lande zu gewährleisten. Mir ist aber der Hinweis wichtig, dass Informationsgewinnung und Verarbeitung kein Selbstzweck der Sicherheitsbehörden ist, sondern erforderlich, weil gerade in einem immer enger zusammenwachsenden Europa dies für den Schutzauftrag der Polizei schlicht und ergreifend erforderlich ist, um dem Schutzauftrag für unsere Bevölkerung gerecht zu werden. Eine effektive Gefahrenabwehr, meine Damen und Herren, ohne vorhergegangene Gefahrenaufklärung und die Verarbeitung der Informationen, die man dann durch diese Aufklärung gewinnen kann, ist heute schlicht und ergreifend nicht mehr denkbar.
Hartleiner Gall ließ es sich im Landtag nicht nehmen, hier noch weitere Verschärfungen für die Zukunft anzukündigen.
Wenn es weiter so sein wird, dass sich Kommunikation mehr noch als bislang in den virtuellen Raum insgesamt verlagert, dann muss dieses wieder Thema sein, müssen wir uns erneut damit auseinandersetzen. Daran wird schon auch deutlich, auch diese Novellierung unseres Polizeigesetzes wird nicht auf lange Zeit festgeschrieben sein, sondern Veränderungsbedarf bei der Verbrechensaufklärung, bei der Verbrechensbekämpfung, der wird sich immer wieder wandeln, so wie sich die Gesellschaft insgesamt wandelt. Und deshalb wird es auch immer wieder eine Neuanpassung des Polizeigesetzes geben müssen und wir reagieren dann entsprechend darauf.
Die breite Koalition stellte mit der Gesetzesänderung nun auch den Einsatz sogenannter Vertrauenspersonen zur präventivpolizeilichen Arbeit auf rechtliche Füße. Übersetzt heißt dies, dass sogenannte Anquatschversuche nun im Polizeigesetz geregelt sind. Einer, der gegenüber Radio Dreieckland in der Vergangenheit immer wieder die Aufklärung des Heidelberger Spitzelskandals um den aufgeflogenen LKA-Spitzel Simon Brommer versprochen hatte und sich noch im Juni 2011 zu einer Generalrevision des Polizeigesetzes bekannt hatte, der innenpolitische Sprecher der Grünen, Uli Skerl, trat an diesem Donnerstag als Redner der Grünen auf, stimmte in die allgemeine Lobeshymne auf das neue Gesetz mit ein und verwehrte sich in Richtung CDU lediglich dagegen, das Alkoholkonsumverbot als Allheilmittel der Probleme mit Alkohol zu bezeichnen. Ein Hoch auf die Einigkeit im baden-württembergischen Landtag.
Der Bundesgerichtshof hat diese Woche Bemerkungen zur Haushalts- und Wirtschaftsführung 2012 des Bundes veröffentlicht. Dem Bericht zufolge ist einer der größten Geldverschwender die Bundeswehr. Bei der Bundeswehr versickerten Millionenbeträge für Luftkissenboote, Nasenspray, Sonnencreme und Hustentropfen. Aber das sind nicht die einzigen sinnlosen Ausgaben von Steuergeldern der Bundeswehr. Denn in der Altmark steht ein neues Bauprojekt der Bundeswehr in den Startlöchern, die Schnöggersburg. Eine Stadt, in der Soldaten und Soldatinnen Krieg spielen können. Ein Beitrag von Radio Korax aus Halle.
In der Altmark nördlich von Magdeburg liegt die Kolbitz-Letzlinger Heide. Eine riesige Steppenlandschaft mitten in Deutschland. So groß, dass sie selbst nur aus dem Weltall zu erkennen ist. Sie diente sogar Astronauten zur genaueren Standpunktfestlegung von Deutschland. Die Heide in der Altmark wird schon seit vielen Jahren vom Militär genutzt. Zunächst vom NS-Regime. Nach dem Zweiten Weltkrieg probten die sowjetischen Streitkräfte in der Altmark den Kampf, bis 1994 die Bundeswehr das Gelände übernahm. 1997 folgte der Heide-Kompromiss. Man beschloss, die südliche Hälfte der Heide bis 2006 nicht mehr militärisch zu nutzen. 2004 wurde die Vereinbarung jedoch geändert. Heute befindet sich in der Heide eines der größten Truppenübungsgelände der Bundeswehr. Seit dem 2. November 2012 entsteht ein neues Bauprojekt der Bundeswehr in der Heide. Die Bundeswehr will auf einer Fläche, so groß wie Halle Neustadt, eine künstliche Stadt erbauen. Eine Übungsstadt, in der Soldaten sich möglichst realistisch auf Kriegseinsätze vorbereiten sollen. Bis zum Jahr 2017 soll die Übungsstadt Schnöggersburg gebaut werden.
Das ist jetzt keine erfundene Übungsstadt, sondern datiert oder stammt aus alten Jagdkarten aus deutschen Kaiserzeit. Dort gab es mal wirklich ein Ausflugslokal an derselben Stelle mit dem Namen Schnöggersburg.
Das berichtet Jürg Jankowski, der amtierende Pressesprecher der Wehrbereichsleitung Ost der Bundeswehr. Helmut Adolf dagegen engagiert sich in der Bürgerinitiative Offene Heide gegen das Bauprojekt Schnökersburg der Bundeswehr.
Also wir finden da schon muslimische, christliche Dörfer nachgebildet mit Kirchen, mit Minaretts, Autowerkstätten, Grenzübergang, Airport, Tower und so weiter. Und jetzt kommt nochmal eine komplette Übungsstadt hinzu und wird begründet damit, dass ja die kriegerischen Handlungen immer mehr im urbanen Raum, also sprich in Dörfern und Städten und Industriegebieten, verlagert werden.
Das sind die Erfahrungswerte der letzten Jahre. In den Einsatzländern der Bundeswehr in den letzten Jahren hat sich das immer mehr herauskristallisiert, dass eben so ein Übungsraum auf den Truppenübungsplätzen in Deutschland noch nicht existiert und die Soldaten eben den Wunsch geäußert haben, wir benötigen das.
Fechtsübungszentrum und der Truppenübungsplatz sind ja eingekreist vom Wald und so weiter, hat man schon wirklich sich gewählt, dass man ein ruhiges Plätzchen hat, dass man von der Bevölkerung nicht so beobachtet wird.
Das wird sicherlich das Attraktivste, was es dann in Europa gibt. Das sind so gut 6 Quadratkilometer Übungsfläche mit ja, allem, was so eine Kleinstadt eben oder eine Stadt an sich bietet, mit Wohnvierteln, mit Fluss, mit U-Bahn, mit Flughafen, mit Industriegebieten, Elendsvierteln und so weiter. Also das, wo im Prinzip in einer Stadt heute der Einsatz erfolgen könnte.
Na, die Bundeswehr bezeichnet sich ja immer als Armee im Einsatz und wir sehen ja auch bei den Auslandseinsätzen, wo weltweit die Einsatzorte gefunden werden, gesucht werden und gefunden werden. Und als Armee im Einsatz muss er die Szenarien üben, wie sie immer, und weiß zu machen versucht. Und die Szenarien findet sie eben auf dem Truppenübungsplatz Altmark, wo ja jetzt schon Übungsdörfer sind, aber noch nicht in der komfortablen Ausstattung, wie es später mal in Schnökersburg
sein wird. Naja gut, Krieg, jetzt das Wort Krieg würde ich nicht unbedingt so in den Vordergrund stellen. Da hat man sich ja in der Bundesregierung lange gescheut, das Wort Krieg zu benutzen. Das wird jetzt zwar häufiger verwendet, aber die Auslandseinsätze stehen oder standen bisher immer unter dem großen Gesichtspunkt humanitäre Einsätze. Und das soll ja auch so bleiben. Aber in diesen Einsätzen ist eben immer mehr auch zum Beispiel Häuserkampf. Also dann doch eine Form irgendwelcher kriegerischen Handlungen notwendig geworden.
Kolbitz-Letzlinger Heide ist die größte Heidefläche Mitteleuropas. Ihre Wald- und Offenlandschaft gilt im deutschen wie im europäischen Maßstab als einmalig. Es leben Tier- und Pflanzenarten in der Heide, die in der übrigen Kulturlandschaft nahezu keine Existenzmöglichkeit mehr haben. Die Heide beherbergt das quantitativ wie qualitativ bedeutendste Trinkwasserreservoir von Sachsen-Anhalt. Durch den Bau der Übungsstadt Schnökersburg ist mit einer enormen Belastung für die Landschaft zu rechnen.
Also durch den Übungsbetrieb sind ja große Flächen frei und die sind ja, werden ja auch bewusst freigehalten, um bestimmte Szenarien wie Steppenlandschaft, wie man sie in Afghanistan oder sonst wo in der Welt vorfindet, frei. Und freie Flächen, da versickert ja Wasser viel schneller und hat nicht die Filterwirkung im Boden wie meinetwegen in bewaldeten Flächen, wo man Moos hat und so weiter, wo die Versickerung ein bisschen langsamer von sich geht und wo dadurch die Filterwirkung besser ist für die Umwelt und überhaupt auch auf die Pflanzenwelt. Wenn man da bestimmte Übungsszenarien macht, da werden sich ja keine seltenen Tierarten oder irgendwelche lärmempfindlichen Tiere werden sich da nicht im zentralen Übungsbereich aufhalten wollen.
Das Naturschutzgebiet ist ja eigentlich entstanden, dass auf diesem Truppenübungsplatz heute noch Pflanzen und Tiere existieren, die wahrscheinlich schon lange nicht mehr leben würden, weil eben gerade dieses Gebiet so geschützt ist und überhaupt nicht erlauben, da jetzt irgendwas zu zerstören, was dort existiert. Da wird mit ganz, ganz großer Sorgfältigkeit darauf geachtet, dass beim Bau dieser Übungsstadt, die wie gesagt nur ein Teil des ganzen großen Übungsplatzes ist, da kein Schaden entsteht.
Soll ja eine kleine U-Bahn nachgebildet werden und durch die Erdarbeiten gibt es ja dann noch negative Auswirkungen vielleicht aufs Trinkwasser. Und immerhin ist ja die Kolbitz-Letzlinger Heide Trinkwasserreservoir für 600.000 Leute in Sachsen-Anhalt.
Die Bundeswehr gefährdet die Mannigfaltigkeit der Naturausstattung und damit ein kulturhistorisches Erbe. Die Altmark glänzt nicht an Vollbeschäftigung. Möglicherweise bringt die Übungsstadt Schnökersburg Arbeitsplätze mit sich.
Ein bisschen profitieren sicherlich auch die Menschen zu Hause davon. Sichert Arbeitsplätze, schafft auch neue Arbeitsplätze durch diese Millionen, die dort eben investiert werden in diesem Gebiet, wo der Wirtschaftsfaktor nicht allzu hoch angesiedelt ist.
Naja, durch die Übungsstadt selbst bekommen ja keine neuen Arbeitsplätze. Also naja, natürlich vielleicht mit Verdichtung der Übungstätigkeit.
Dass momentan der Beginn des ersten Bauabschnittes mit Entmunitionierungsarbeiten und Kampfmittelbräumung durchgeführt wird. Das macht dort eine Firma aus der Region und die beschäftigt zurzeit rund 70 Leute.
100 Millionen Euro werden für die Übungsstadt Schnökersburg investiert. Aus 100 Millionen Euro entstehen 70 Arbeitsplätze. Die Landesregierung Sachsen-Anhalts unterstützt das Bauprojekt Schnökersburg. Die vor Ort lebende Bevölkerung scheint sich den Ereignissen zu ergeben. Es gibt zahlreiche Befürworter. Die Stimmen gegen den Bau der Schnökersburg kommen zu größten Teil vom Verein der offenen Heide.
Die Landeseinrichtung, also der Landesbetrieb Bau und so weiter, die unterstützen ja auch entsprechend mit Bau- und Planungsleistungen im Rahmen der Aufgabenteilung Land und Bund und unterstützen sie diesen Vorhaben des Bundes. Und findet ja auch in der Stadt Gardelegen und im Ortsteil Letzlingen auch immer Befürworter mit den vermeintlichen Arbeitsplätzen, die das Gefechtsübungszentrum bringt. Wenn sich die Ortsbürgermeisterin von Letzlingen da äußert in der Presse, also das Gefechtsübungszentrum ist ein Segen für den Ort.
Die Bevölkerung kriegt davon eigentlich relativ wenig mit.
Wir werden auch jetzt prüfen mit einer Unterschriftensammlung oder irgendwie, wo sich die Bürgerinnen und Bürger einbringen können und ihren Missmut da mit dieser Übungsstadt zum Ausdruck bringen können.
Das spielt auf jeden Fall eine Rolle in den Überlegungen der Projekte, die dort stattfinden sollen, die dort in Angriff genommen werden. Aber wir müssen als Wehrbereichsverwaltung immer natürlich auch unseren Auftrag betrachten. Und wenn das heißt, die übende Truppe benötigt so eine Übung statt, dann haben wir politisch vom Ministerium, Verteidigungsministerium den Auftrag und dann erfüllen wir den mit allen möglichen Konsequenzen.
Häufen sich ja die kritischen Leserbriefe auch, die sehen, welche Mittelverschwendung da ist in diesem durch diese Übungsstadt, die ja immerhin mindestens 100 Millionen Euro kostet.
Wenn Deutschland eine Bundeswehr braucht und haben will, dann muss man auch dafür sorgen, dass die Bundeswehr in Deutschland irgendwo üben muss und darf. Und da gibt es nicht mehr viele Plätze und die Altmark ist so ein Platz, wo das zurzeit durchgeführt wird. Und dann sollte die Bevölkerung auch zu ihrer Bundeswehr stehen.
Die deutsche Bevölkerung sollte sich bewusst werden, dass ihre Bundeswehr 100 Millionen Euro benutzt, um eine Live-Simulation des Krieges zu schaffen. Es werden Mittel verschwendet für einen Krieg, der in der Schnökersburg in der Kolpitz-Letzlinger Heide beginnt.
Die militärische Übungsstadt Schnökersburg wird in der Heide in der Altmark von Sachsen-Anhalt entstehen. Das war ein Beitrag von Radio Korax aus Halle. Mehr Informationen zum Protest gegen die Schnökersburg unter www.offeneheide.de. Das war ZipFM für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen und alle Beiträge in voller Länge gibt es unter freieradios.net und zip-fm.net. Das nächste ZipFM hört ihr am kommenden Dienstag von Radio Dreieckland aus Freiburg.